Die 80er, der Musikpodcast.
Schreib, ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen.
Schön, schön, schön sind wir sowieso. Oh, oh, oh. Schön, schön, schön sind wir sowieso.
Also ich hab da sofort gute Laune. Das waren Gib Gas, ich will Spaß, kleine Taschenlampe brennen, schön sind wir sowieso von Markus. Ganz sicher einer der erfolgreichsten Interpreten der sogenannten Neuen Deutschen Welle, der NDW. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zur NDW und die war auch schon sehr lebhaft und wir hatten zumindest Spaß und haben dann festgestellt, da stecken so viele Geschichten drin und es wäre auch toll, wenn wir mit den Stars aus dieser Zeit mal reden könnten, weil es ist einfach noch nicht auserzählt, was da so drin steckt.
Und das haben wir gleich in die Tat umgesetzt und wie die Songs eben gerade schon angedeutet haben, wir haben einen da, nämlich Markus, NDW Markus. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ja, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die nette Einladung.
Ganz wichtige Frage, was ging da zwischen Nina und Markus im Film Gib Gas, ich will Spaß? Das ist eine Frage, die mir auf der Seele brennt, das klären wir heute.
Ja, bitte nächste Frage.
ja, du hast ja noch eine Zeit lang Zeit zu überlegen. Der legendäre Film von 1983, da waren Nina und Markus auf der Leinwand ein Paar. Und was ist da hinter den Kulissen passiert?
Kann sich auch nicht mehr an alles erinnern, aber ich glaube, ja,
genug
antworten.
Kommen wir drauf.
Wichtige Frage aber, wie ist die Karriere von Markus weitergegangen? Darüber wollen wir dann auch reden.
Die Neudeutsche Welle und ihre Stars heute mit Stargast Markus.
Ja, und wir haben natürlich, das machen wir immer so, uns gegenseitig Platten mitgebracht. Und heute ist es keine Überraschung, es sind Songs von dir, Markus, dabei.
Ah, sehr schön.
Danke. Aber du kommst ja aus Bad Camberg im Taunus, Hessen.
Jawohl.
Ich sag mal so, Bad Camberg ist jetzt kein sozialer Brennpunkt.
Sag das nicht.
Ich habe sogar ein Foto gesehen in der Bravo, wo du im elterlichen Pool mit mehreren Mädchen posierst.
Das Bild kenne ich auch,
oder? Ja, ja, das stimmt. Das waren meine Cousinen. Und,
das wird ja immer schlimmer.
Ja, die wurden da zwangsverpflichtet. Und da, wir hatten tatsächlich so einen kleinen 60er Jahre Pool, den hat mein Vater damals gebaut im Garten und das sollte so ein bisschen das mondäne Leben in Bad Camberg
abbilden. Man kann dann sagen, du kommst ja aus gutem Hause. Da haben die Eltern eigentlich eine andere Vorstellung von dem Berufsweg eines jungen Mannes als den Profimusiker. Wie ist es dann passiert? Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, nein, jetzt ist der Punkt gekommen, ich werde Profimusiker und nichts ist mit dem Medizinstudium?
Ich hatte, wie das so ist, muss ich natürlich dann so durchsetzen. Und da ich immer gerne so den leichten Weg gehe, habe ich dann auch gesagt, ja, so gut, dann mache ich irgendwas. Ich war dann eine Zeit lang in Konstanz und dann war ich eine Zeit lang in Berlin und sollte dort studieren, Jura. Oh. Und das fiel mir schwer, muss ich schon sagen. Also obwohl es eigentlich ein nettes, also es war schon spannend und interessant und vieles von dem konnte ich dann später tatsächlich auch für manche Vertragsverhandlungen noch mit einbauen und das war ganz nützlich sozusagen. Aber dann damals hat mir die Energie gefehlt, weil ich auch in die Musik verliebt war und die Musik mich wirklich, seit ich 15, 14 war, wirklich auch dann Popmusik begeistert hat und mich begleitet hat.
Wie kam das so dazu? Kam es da irgendein Highlight, wo du gesagt hast, das ist der Punkt, das möchte ich auch machen?
Der Wendepunkt kam eigentlich, als im Bürgerhaus eine Coverband gespielt hat und die haben dann die Purple gespielt, Smoke on the Water, und das kam so gut an bei den ganzen Mädchen und da ich auch gerne gut ankomme bei Mädchen, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt versuche ich in irgendeiner Form das auch nachzumachen.
Ich habe gehört, dass du mal in London auf einem Konzert von dieser Band gewesen bist. The Clash.
The Clash, geile Band.
Ja, das war ganz toll. Ja, das war ein Highlight. Also die werden eine Klassenfahrt, wie man das so macht. Da sind wir nach London und waren dort bei Familien untergebracht. Und abends durften wir dann alleine auch in die Stadt gehen. Und ich bin dann in diese Konzerthalle gekommen. Ich glaube, war sogar das Marquis oder so. Und ich kannte die gar nicht, ehrlich gesagt. Ich fand nur diese Musik, diese New Wave Musik oder Punkmusik zu der Zeit, fand ich auch total hip und geil. Und stand dann da so vor der Bühne und dachte, warum kommt denn hier keiner vorne hin? Und das hatte aber nur ungefähr 3 Sekunden, nachdem der erste Ton gespielt wurde von der Band, fand ich mich dann inmitten von 200-300 Pogo-tanzenden Punks wieder. Lederjacken, schwarze Lederjacken überall um mich herum. Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das fand ich so gut, dass ich gesagt habe, also sobald ich zurückkomme, mache ich das auch, aber vielleicht oben auf der Bühne.
Also dann hast du angefangen, selber zu spielen.
Mhm.
Ja. Ich habe eine schöne Aufnahme mitgebracht.
Was?
Ich finde auch deine Vorgeschichte, muss man sich mal genauer angucken. Wir hatten jetzt The Clash. Ich habe eine Aufnahme gefunden bei uns im Archiv einer Band, die hieß Nylon Euter. Ja. Wie macht die Katze? Das hören wir uns jetzt kurz an. Das ist, man mag über den Text sagen, aber der Beat ist geil, oder?
Die Nummer ist super.
Der Text ist ein bisschen komisch vielleicht, aber der Beat und der Drive dieser Band ist schon super. Also,
ja. Ja, und der Oberknaller ist ja wohl der Name, Nylon Euter.
Was ist das denn?
Ja, das ist Hintertaunus, hallo?
Da gibt es also halt viele Kühe. So, das war, wir waren ja eigentlich eine Metropole für die Neue Deutsche Welle und auch New Wave Musik mit Wirtschaftswunder, mit Radierer, mit Corpus Christi und eben Nylon Eutern in Limburg-Lahn. Ja, das war die Limburger Pest.
Ja, das ist nicht so weit von Camberg weg. Ich muss dazu sagen, für unsere Hörer dieses Podcastes, mich verbindet eine sehr persönliche Geschichte mit Markus. Ich bin nämlich in Camberg, in Bad Camberg, in die Schule gegangen. Und Markus, darf ich das sagen? Dass deine Mama meine Kunstlehrerin war, ist tatsächlich wahr. Ist wirklich wahr.
Handarbeit, oder?
Nein, richtig kurz malen. Ja.
Ach so,
was sie mir definitiv nicht beigebracht hat.
Nee, weil sie war, du hast gedacht, es wäre Malen, es war aber Handarbeit.
Okay. Das könnte das Problem gewesen sein. Ja, jedenfalls, also die moderne Welt, Bad Camberg und Limburg kenne ich sehr gut.
Ja.
Und Markus war wirklich auch in der Gegend ein großer Star und sehr bekannt, auch vorher schon.
Ja, gut.
Also zu der Zeit, als Nylon-Alter kam.
Ja. Gut, er hat ja den Sprung vom Hintertaunus ganz oben in die Charts geschafft. Und da fand ich ganz spannend, ein Produzent hat ja dabei sehr geholfen.
Ja.
Axel Klopp-Rogge. Wenn man so will, ist das ja eine sehr schillernde Figur. Der hat die Neue Deutsche Welle erfunden. Hast du noch Kontakt zu dem heute?
Ja, also das war ja
klar. Ist der noch in Shanghai? Ist er in Shanghai oder Assmannshausen? Fand ich sehr lustig. Der war
Wohnorte.
Das sind die zwei Wohnorte. Shanghai oder Assmannshausen. Das
fällt dir auch sofort als nächstes ein nach Assmannshausen, oder?
Ja, genau. Also das war ja der Sprung für mich vom Hintertaunus in den Vordertaunus nach Hofheim, wo der Axel damals wohnte. Und wir haben uns dann kennengelernt. Also er war der Erfinder der ersten deutschen gecasteten Punkband, die Straßenjungs, ja. Die waren damals noch nicht ganz so authentisch. Da war also mit dabei der Tiger B. Smith, der aus Bad Camberg kommt und ein großer Glamrocker war in den 70ern. Und da Glamrock nicht mehr so lief, hatte der Axel ihm also dieses Angebot gemacht, ob er nicht da einsteigen möchte als Sänger in der Straßenjungsband. Und das war eine. Die hatten natürlich keine Ahnung, also da war noch der Eckhard Zietrich als Texter dabei. Die hatten noch nie was von Punk gehört oder gesehen. Die haben das nur, also keine Band so livehaftig gesehen, aber sie wussten, das könnte ein Trend werden und haben dann ein paar nette Nummern geschrieben. So kamen wir eigentlich zusammen, der Axel und ich. Also ich war dann quasi am Weihnachtsabend, kann ich mich erinnern, haben wir am 24.12. in Berlin, hat die Straßenjungs im Cannes-Kino gespielt und ich konnte als Rodi mitfahren in einem Riesenbus. Da waren wir nur mit 10 Leuten drin und den hatte die Plattenfirma gesponsert und wir haben dann dort ein witziges Konzert gemacht. Da wurden dann auf der Bühne Bier ausgeschenkt, da wurden Pornofilme eingespielt. Also so, was man sich so wünscht dann an Weihnachten.
Und, Jesus, Maria und Josef, ja. In der Tat.
Und da hab ich mich eigentlich an diesem Tag dann auch mit dem Axel angefreundet und wir haben gesagt, also lass uns doch mal nach Weihnachten dann treffen und vielleicht fällt uns ja auch was ein und wir können mal was zusammen machen und da ging die Geschichte los.
Da, und das Ergebnis ist unter anderem dieser Song.
Ich frage mich immer, wie ich überhaupt in diese Höhen kam. Also, oder habt ihr das schneller gedreht jetzt?
Nein.
Das ist, also, wir drehen nichts mehr schneller. Es ist alles digital. Das geht gar nicht mehr. Okay. Oder man kann es schneller drehen, aber wir jetzt hier nicht. Also, wie ist denn jetzt genau diese Nummer bei Klopp Rogge im Studio entstanden?
Ja, also das ist im Kinderzimmer von Axel Klopp Rogge entstanden, das in Hofheim liegt, im zweiten Stock. Und wir hatten da eine kleine Bandmaschine, hatten ein Casio Keyboard gekauft, zwei eigentlich, ich durfte das kleine, das auch da dann später produziert hat, und er hat mit dem etwas größeren, aber beide haben nicht mehr als 200 D-Mark damals zusammen gekostet, und da haben wir dann so überlegt, was könnte man so machen, die Musik stand auch schon ziemlich. Und das sollte eigentlich, statt Ich will Spaß, sollte es Ich will Tanz heißen. Ich will Tanz, ich will Tanz. Und die Stelle Deutschland, Deutschland, spürst du mich, das sollte Rosi, Rosi, spürst du mich heißen.
Ah, da gab's aber schon was mit Rosi, ne?
Dann gab's dann schon was. Es kam dann zeitgleich der Titel von Spider-Murphy-Gang heraus und das warf die ganze Planung durcheinander. Jetzt hatten wir aber schon das Studio so. Und sind dann auf dem Weg ins Studio, haben auch gegrübelt, und da ist so ein kleiner rostiger Kadett C an uns vorbeigerollt mit einem Typ, der so Walkman auf hatte und lauthals gesungen, und der fuhr dann so ganz, ganz gemächlich an, mit 5 Kilometer Unterschied an uns vorbei, und da haben wir gedacht, Mann, irgendwie sowas mit so einem abgedrehten Typ, der Spaß hat, der ja Spaß am Autofahren hat, und so, das müsste eigentlich auf diesen Song gut passen. Und dann hat es noch ein paar Tage gedauert, aber da war die Grundidee war da auf dem Frankfurter Kreuz.
Ein Rätsel hatte ich ja einmal bei der Textstelle: Deutschland, Deutschland, spürst du mich, und nachts komme ich über dich. Was will uns der Dichter damit sagen?
Ja, das, aber wenn du den, also früher sollte es ja heißen, Rosi, Rosi, spürst du mich.
Okay.
Also dann macht das ja Sinn. Ja,
das, okay.
Aber wir hatten natürlich auch Spaß am Provozieren und am Subversiven. Und da war natürlich so eine Zeile wie Deutschland, Deutschland, spürst du mich. Es gab ja damals kein Deutschland, es gab die BRD. Und es gab die DDR, und in beiden Staaten war es verpönt, also jetzt von Deutschland zu sprechen. Das hat auch dann dazu geführt, dass es zum Beispiel in der DDR an dieser Stelle immer ausgeblendet wurde, wenn der DJ das gespielt hat. Die Leute haben es dann trotzdem gesungen, also so als verbindendes Element. Und das war quasi unser kleiner roter Knopf, den wir eingeschlagen haben einfach und unsere Subversivität uns da erlaubt haben mit dem.
Du hast ja vorher schon gesagt, das ist so komisch hoch gesungen. Wir haben es nicht schneller gedreht. Nein, nein, das war tatsächlich so. Und du,
Moment, ich spiele es gerade nochmal ein.
Können wir das nochmal ganz kurz haben, Herr Kapellmeister? Das ist ja eine verstellte Stimme, das ist ja eigentlich nicht deine Stimme.
Ja, nee. Wie kamst du denn da drauf, das so zu machen?
Ja,
das
sollte ja so eine Art Kinder-Playboy, also inspiriert von diesem Autofahrer, dachte man so, der Kinder-Playboy. Ja, der jetzt auf der Autobahn Gas gibt, und das Lied konnte man einfach nicht jetzt ernsthaft singen. Also das war, tatsächlich habe ich das, glaube ich, Ich denke, es ist in einem Take entstanden. Also
echt?
So als Spaß, so, aber eher. Und ich habe dann, im Studio sind immer diese Glasfenster und dann kann man in die Regie rein gucken. Und ich habe schon gesehen, dass sie sich da beömmelt haben, da, der Axel und der Techniker. Und ja. Und dann habe ich gesagt, ja, so, jetzt machen wir es mal richtig. Und, nee, lass mal, ist schon gut.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Geheimnis der neuen deutschen Welle gewesen eigentlich. So dieses...
Wir machen einfach
und es ist überzeichnet. Es ist eigentlich ja immer so ein bisschen, ja komisch. Aber dann ist es wieder so eine Karikatur gewissermaßen, oder?
Ja, genau. Also das sollte alles, sollte vieles in Frage stellen. Ja? Also ernsthafte Bands gab es genug. Und wir konnten eigentlich einfach nicht ernsthaft gut spielen. Also Santana gab es schon, Pink Floyd, okay. Genesis, Queen.
Aber ich finde, das ist so auch die Haltung, die aus dem Punk kommt. Mhm. Wir
machen einfach.
Wir machen einfach und wir stellen es auch mal ein bisschen in Frage und wir nehmen uns nicht so ernst. Und wir machen noch so solche subversiven, selbstironischen Sachen.
Ja, also so wie also heute zum Beispiel, wenn ich mir die manche im Internet, diese Influencer, ja, die machen einfach auch, ja. Das ist so die gleiche, ähnliche DNA, ja. Die wissen nicht, ob das funktioniert. Die haben dann einfach mal irgendwann angefangen, sich dahinzustellen und was weiß ich, live zu schminken und so. Und auf einmal ist das dann der Riesenhit. Und alle Welt will das sehen. Also das ist, glaube ich, immer eine gute Möglichkeit, was zu erreichen oder auch was zu bewegen. Einfach machen.
Gib Gas, ich will Spaß. War der große Hit und so hat ja auch der Kinofilm geheißen. Du mit Nena als Traumliebespaar auf der großen Leinwand. 1983 kam der Film raus. Sie reist ja einem Typen hinterher, den sie toll findet, irgendwie so ein Autoscooter-Macker, schmeißt die Schule und du bist mit ihr unterwegs. Ein Roadmovie. Wir haben mal einen kleinen Ausschnitt da, beziehungsweise einen Zusammenschnitt von mehreren Ausschnitten.
Was haben wir eigentlich in der vierten Stunde?
Mathe, wieso? Hast du ja deine Hausaufgaben nicht gemacht?
Nee, das nicht. Aber ich meine, wenn wir uns beeilen, dann könnten wir es noch schaffen bis zur vierten Stunde.
Robby, wir fahren in entgegengesetzte Richtung. Und das macht auch so einen Spaß, so durch die Gegend zu kurven. Komm. Andere Männer würden sich freuen.
Guck mal, das muss die Hose von Arnold Schwarzenegger sein.
Also heiße Küsse, weil Nena mit dem Bobbes auf dem Ofen gelandet ist. Nena und Markus sind, ich gebe Gas, ich will Spaß, also 83. Den Ausschnitt übrigens mit freundlicher Genehmigung von DigiDreams, die den Film auf Blu-ray in Full HD rausgebracht haben. Markus, du dürftest ja mit Nena knutschen und kuscheln, das haben wir eben zumindest gehört. Warst du wirklich verknallt in sie?
Ja, ich meine, das war ja überhaupt nicht schwer, in Nena sich zu verknallen. Und zu der Zeit, denke ich mal, war halb Deutschland verknallt in sie.
Der größte Teil der jungen männlichen Bevölkerung. Ja, ich war auch dabei.
Ja, und aber auch viele Mädchen. Also eigentlich war sie ja so ein Idol für junge Frauen auch. Ja? Junge Mädchen, die jetzt gerade 13, 14 waren und so. Das erste Mal jetzt auch Pubertät und Freund und Liebeskummer und das Ganze, das hat sie eigentlich verkörpert und das, also man kann fast sagen, also sagen wir mal, können wir uns einigen auf 80% der deutschen Bevölkerung.
Und hatte das diese sagen wir mal, ich will es jetzt nicht Liebesszenen nennen, aber hatte das Konsequenzen für dich auf der Straße? Wurdest du angesprochen für die Liebesszenen mit Nena? Neidisch?
Ja gut, ich wurde in meiner Lieblingskneipe nicht mehr bedient und der Handwerker kam auch nicht mehr und also, es waren schon einige Einbußen,
ja,
die ich da
die muss man hinnehmen dann musste. Hinnehmen, ja.
Aber habe ich gerne gemacht und ich hatte natürlich eine bescheuerte Rolle irgendwie. Also da gab es ja so ein Gegenpart, das war der Enni Gerber von Morgenrot aus Berlin, das war so der Junge aus der Stadt und ich musste halt die Hintertaunusrolle wieder hinnehmen und war so ein bisschen der beschränkte Junge vom Dorf, der aber ein guter Junge ist. Und am Ende hat es ja dann doch geklappt.
Aber du hast immer schön mit treuen Augen Nena verliebt angeguckt. Mhm. Aber wart ihr wirklich ein Paar?
Also, wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir da als hätten wir nicht als Filmpaar geendet, aber da gehören ja immer zwei dazu. Aber wir haben auch nach Feierabend manchmal geübt.
Okay. In der Bravo stand, ihr wart befreundet. Ich erinnere mich daran. Da war auch dieses Bild von den, mit den Cousinen im Pool.
Ja.
War auch in der Bravo. Also die, ich habe das verfolgt.
Ja, wenn die das so schreiben, ja, dann
wird das gestimmt haben.
Ja, nee, aber wir haben, nein, das waren schon so. Ich denke mal, das war, es fällt jetzt nicht schwer bei einem Film, wenn zwei junge Menschen sich da begegnen, die auch noch so eng miteinander spielen müssen. Das ist natürlich toll, ja klar. Das war aber auch von denen, glaube ich.
Okay, aber das, aber
man aber spürt, es war man, jetzt keine, man haben spürt, nicht geheiratet.
Okay, nee, nee, offensichtlich ja. nicht, nee. Ja. Aber man spürt, in dem, ich habe die Szenen auch nochmal angeguckt und man spürt schon, da ist schon irgendwie, da knistert es ein bisschen, deshalb habe ich das auch gefragt. Mhm. Bernd, sag mal, hast du den Film eigentlich jemals komplett gesehen? Gib Gas, ich will Spaß mit Nena Marco.
Wenn ich ehrlich bin, nein, also viel später, aber damals gar nicht, weil ich war damals schon ein großer Cineast und ich war mehr so in Filmen wie... mit diesen, also Terence Hill und Bud Spencer.
Aber ich habe hier zwei liegen, also da kann ich dir vielleicht helfen.
Oh ja, okay.
Mit einer DVD oder was ist es?
Ich habe ihn Blu-ray hingelegt. Die wird er unterschreiben. Ja. Die wird er unterschreiben und mal gucken, vielleicht.
Was wir damit tun.
Was wir damit tun, genau.
Ja. Also, wir hatten ja, muss man auch dazu sagen, fairerweise. Keinerlei Erfahrung im Filmgeschäft. Ich hatte mal eine Theater-AG belegt, aber dann bin ich nicht hingegangen. Und Nena hatte auch, sag mal, die war ein Naturtalent, das kann man so sagen. Die hatte sich selbst gespielt. Und so gesehen, es hatte immer, es war so ein Zwischending zwischen sizilianischem Puppentheater und einem so eine Liebeskomödie der 50er Jahre. Die es ja auch schon immer gab mit Rex Gildo oder mit Roy Black oder
ja, ist ja eigentlich
Peter
so,
Kraus,
ne?
Und wie sie alle hießen.
Ich habe natürlich für Recherchezwecke jetzt nochmal durchgeguckt und das ist ja so ein Schlagerfilm der 60er, ne?
Ja.
Oder frühe 70er könnte man sagen, halt nur mit NDW-Songs. Extra Breit waren ja noch mit drin, ne?
Extra Breit waren da, ja.
Ja, und das 10 Jahre vorher hätte man sowas noch ganz klar mit Schlagerstars gemacht. Jetzt, wenn du es dir heute anguckst, was denkst du da?
Ja, es ist, es wird ja ab und zu auf Arte gespielt, ja.
Mhm.
Also das ist
ein auf Arte. Auf Arte.
Nicht ATL, sondern nein. Arte. Und es ist ein Zeitzeugnis, das abbildet schon authentisch, so wie die Leute damals rumgelaufen sind und auch so ein bisschen den Spirit so abbildet. Das war schon nett. Mir fällt noch eine Geschichte ein. Ich habe dann Nena mal besucht in Berlin und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir auch mal in diesen Film, das ist so in die Nachmittagsvorstellung. Er war voll, also viele junge Menschen drin, also Kinder meistens. Und wir haben uns dann so in die letzte Reihe gequetscht und irgendwie sind wir aber dann doch aufgefallen, weil das gleiche Lachen, was von der Bühne, also was von vorne kam, das gleiche Lachen hat dann Nena hinten nochmal.
Das?
Genau. So, dass wir wirklich schon sehr auffällig waren und die Leute sich angefangen haben rumzudrehen. Wir sind dann auch vor Schluss dann gegangen.
Ich glaube, so ein Lachen kann man nicht spielen, oder?
Das kam aus ihr raus.
Lachen. Ja.
Wie lustig. Ich habe den Film tatsächlich gesehen, als er in die Kinos kam. Und zwar auf Spiekeroog. Da war ich im Kinderurlaub mit 11. Und da hatten die eine Turnhalle in so ein Kino umfunktioniert, auch nur einen Projektor. Da mussten sie nach jeder Rolle, die leer war, mussten sie die wechseln. Also das hat dann ein bisschen gedauert, bis der Film dann durch war. Und ich fand den wirklich damals ganz toll. Hab den dann auch auf Video gesehen und Markus, ich habe dir das im Vertrauen auch schon gesagt, so richtig uneingeschränkt toll finde ich ihn heute nicht mehr. Aber es ist halt ein Zeitdokument.
Ja.
Also es hat seinen Charme, doch. Aber Karl Dall nervt mich ein bisschen da drin. Das war halt der Humor damals.
Das ist halt so. Man kann das nicht aus der Zeit heraus heute, wenn ich heute Bud Spencer und Terence Hill gucke, ist auch nicht mehr so.
Nee, ist auch nicht mehr so.
Zieht einen auch nicht mehr so. Ja, ich habe dann auch die Filmkarriere relativ schnell beendet. Da gab es noch das eine oder andere Angebot von Lisa Film, zum Beispiel die Stuten vom Forellenhof. Und das fand ich dann nicht mehr so attraktiv, zumal ich da
obwohl
keine
die
Hauptrolle
Figur, für die, du hast ja eine fantastische Figur damals, habe ich gesehen, wirklich also beneidenswert. Also von der Figur her hättest du in solchen Filmen auch mitspielen können.
Ja, vielleicht.
Um auf die Musik zu kommen, bevor es jetzt irgendwie zu sehr abdriftet.
Ja, in den Forellenhof.
Gut in Erinnerung hab ich das Debütalbum von dir, also als Markus Kugelblitze und Raketen, zur Erinnerung mitgebracht. Die zweite Single daraus, die nach Gib Gas kam, Kleine Taschenlampe brennen.
Ein Telefon, das haben wir leider nicht. Doch du schreibst mit dem Taschenlampenlicht. Kleine Taschenlampe brennt. Schreib ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen.
Ist eigentlich komisch, ein Follow-up vom ersten Hit, der komplett anders ist, was jetzt eigentlich ja mehr Richtung Schlager geht, aber eben auch nicht ganz. Auch NDW-typisch. Man spielt mit Klischees dieser Schlagermusik, macht sie dann aber irgendwie kaputt, oder? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Also geht dann irgendwie anders damit um, überzieht es ein bisschen. Wie würdest du es beschreiben?
Ja,
die Idee?
Ja, also es ist, auch da war die Musik schon so ein bisschen auf Englisch, haben wir da komponiert und zwei Stücke eigentlich zusammen geschraubt dann. Und da ist mir dann eingefallen, dass ich mal den Vorlesewettbewerb gewonnen habe, also nicht gewonnen hatte, eigentlich gewonnen hat der Heiko Müller aus der Nachbarklasse. Aber ich hatte den zweiten Platz, den ehrenvollen zweiten Platz belegt mit der Geschichte Der kleine Prinz von Saint-Exupéry. Und das hatte ich dem Axel erzählt. Und da kamen wir so, haben wir gesagt, also so, das ist so eine süße Liebesgeschichte. Und
ach, da kommt's her.
So eine Romantik könnte man doch mal auf so eine Platte mit draufbringen. Mhm. Und haben das dann so in die Richtung dann gedreht. Ja.
Was ich an dem Song total gut finde, dieser Synthi-Bass, der da auch am Anfang drunter wabert.
Ja.
Ich finde, der klingt immer noch nicht alt. Der geht eben so ein bisschen in den Bauch. Also das finde ich vom Sound her immer noch ziemlich cool. Was waren das für ein Gerät? War das irgendwie so ein ganz normaler Synthesizer, den ihr da verwendet habt? Oder was war das?
Ja, also wir haben damals mit Lothar Grell zusammengearbeitet, der über uns gewohnt hat. Und zufällig, also der war auch Musiker und hat auch Keyboard gespielt, später für Mein Prinz, wie heißt der nochmal?
Pfefferminz bin ich der Prinz.
Ja, der Sänger zum Beispiel, so mit dem
Westernhagen.
Westernhagen, Entschuldigung, ja, Alzheimer. Also der hat auch mit lahmhaften Leuten gespielt und hat aber auch im Studio unter anderem auch sehr viel für Hubert K. eingespielt, was wir nicht so gerne gesehen haben, aber mussten wir tolerieren. Und der hatte dann ein ganz neues Yamaha sich gekauft. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie es hieß. Also das war schon eins der besseren Sorte. Die waren damals auch noch relativ teuer. Also heute würde man den Preis nicht mehr akzeptieren, aber ich schätze mal so um die 5000 D-Mark. Und das konnte diesen Sound erzeugen und der war wirklich genial. Also wenn man das über die großen Boxen, die im Studio dann auch sind, hört, da ist einem das Herz aufgegangen, ja.
Die Neudeutsche Welle lief für dich hervorragend. Du warst ja einer der Posterboys oder wenn nicht sogar der Posterboy. Das ist dann eine Weile gut gegangen, aber dann kamen spätestens ab 1984 Bands wie Alphaville aus Deutschland, die aber Englisch gesungen haben und die haben riesige Erfolge damit gehabt. Markus, du hast ja dann auch mal Englisch gesungen mit der Band TXT, mit einem Briten zusammen, Mark Jeffries, für eine Platte.
Ja.
Und zum Beispiel das Ding hier kennt man auch noch, läuft auch ab und zu im Radio.
Girl's got a brand new toy. She don't know how to play. She don't know how to play. Girl's got a brand new boy. She don't know how to play. She don't know how to play with you. Girl's got a friend.
Ich finde es eine schöne Nummer,
ja,
aber
danke. Das ist toll, ja,
so richtig mega erfolgreich war es nicht. Es war ein ganz ordentlicher Hit. Ich glaube, in Frankreich ist das auch ganz gut gelaufen. Aber so für den
Italien waren wir Platz 1.
Tatsächlich. Ja,
sowas von Stars da, einen Sommer lang. Das war wunderbar.
Aber wer kann das von sich behaupten? Ein Star, einen Sommer in Italien. Wäre ich auch gern mal gewesen.
Ja. Ist auch wieder Stoff.
Nein, ist auch eigentlich eine schöne Nummer. Ist wirklich typisch 80s. Ne? Ja. Ist so ein bisschen viel, ja, Alphaville kann man so ein bisschen raushören. Ich finde so von der Stimme teilweise ein bisschen David Bowie.
Ja, darf ich das sagen?
Ja, ja. Aber das, ja. Ich habe auch oft die hohen Stimmen dann. Ich bin ja Experte für, ausgewiesener Experte war ich ja dann für hohe Stimmen durch Ich will Spaß und habe dann so Falsettstimmen oft dann gesungen.
Ach, ja, die das warst du auch, ja? Die hohe Stimme warst du auch?
Die war ich auch, ja.
Okay. Aber warum habt ihr dann nicht auf Englisch mit dem ordentlichen Erfolg, mit dem Platz 1 in Italien dann nicht drauf aufgebaut und weitergemacht als TXT? Woran hat es gelegen?
Ja, also das war also eher, das lag eher so im privaten Bereich. Also der Partner damals, der Mark Jeffries, der hatte dann, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, dass er dann die Freundin vom Produzenten ausgespannt hat. Aber die waren dann aber auch ein nettes Paar, haben geheiratet, waren eine nette Familie mit Kind und so, Kind und Kegel. Also das war dann so auch vom Schicksal so vorgesehen. Und das hat aber dann die Zusammenarbeit ein bisschen beschwerlicher gemacht, sag ich mal, und auch dann letztendlich dann zum Scheitern gebracht. Obwohl das eine tolle Musik war, mit der Neuen Deutschen Welle war es zu dieser Zeit dann ja auch vorbei. Da waren alle Geschichten erzählt. Die Leute wollten nicht mehr die albernen Texte, die dann entstanden sind zum Teil. Das war dann wirklich nicht mehr erträglich. Und da kam eben diese neue Welle, englischsprachig, internationaler, auch von der Produktion. Das war alles top. Ja, also wenn man da Alphaville hört, das waren ja oder Camouflage gab es dann aus Darmstadt.
Da haben sie aufgenommen.
Ja.
Aus Baden-Württemberg sind die. Aber in Darmstadt haben sie aufgenommen.
Ja, ich habe die da einmal getroffen da im Studio. Und das war dann, oder Spliff war ja auch schon so, schon sehr tolle Musik, also die durchaus mithalten konnte mit englischen oder amerikanischen Produktionen. Ja,
die immer sauer waren, wenn man gesagt hat, das ist NDW.
nee, die haben eher poppigen Funk gemacht.
Ja, ja klar, das ist war so ein Etikett, ja, aber... Hat aber nicht geschadet.
Aber du hast ja immer weiter Platten gemacht und Musik gemacht. Mhm. Und ganz aktuell war auch im Frühjahr 22, da gingst du so. Und das haben wir natürlich auch hier. Herzschlag.
Komm, lass mich dein Herzschlag sein. Halt mich, am besten sind wir zu zweit. Hol mich, war viel zu lang.
Also die Single Herzschlag von Markus, ganz viel 80er-Sounds drin, halt aber mit deutschen Texten. Natürlich, heute produziert, ist es natürlich fetter. Ist natürlich vom Genre, würde ich jetzt als alter Musikfachmann würde sagen, ist Popschlager.
Ist es so auf der Grenze, ne?
Ja, ne? So.
Ja, also Popschlager.
Trifft dich das böse oder kannst du damit leben?
Da kann ich mit leben, absolut. Also es ist ja auch... Also mal viele Bands, wenn ich jetzt so höre, manchmal, da kamen wir eigentlich auch auf die Idee, die haben so ein bisschen, nutzen diese Sounds der 80er Jahre und dann dachte ich, eigentlich ja, das würde ja mit der entsprechenden Komposition, man kann nicht zurückgehen in die 80er, das ist Quatsch, also man kann auch nicht den Sound von damals auflegen, aber man kann das ein oder andere Element mitnehmen und im Hier und Heute mal auf Platte bannen. Und das haben wir probiert und ich finde, es ist ganz gut gelungen. Ja.
Na, du bist das Original, du weißt, wie das geht. Aber du hast ja junge Verstärkung geholt von einem, ich glaube, DJ-Team aus Köln, die das mit dir gemacht haben, ne?
Ja, ja, genau. Also ich sage immer Flying Horses, aber die heißen, glaube ich, Charming Horses, nennen die sich. Und die haben das so mit, also die haben die Produktion dann auch mit in die Hand genommen und eben auch ins Hier und Heute gebracht. Ja, also das ist natürlich ein Privileg der Jugend, oder dass man das einfach weiß, was ist jetzt, wie muss es sich heute anhören. Und ich finde es aber ganz toll, was sie gemacht haben.
Die waren doch noch gar nicht auf der Welt, als du schon eine Nummer 1 hattest.
Ja, schrecklich.
Aber das ist ja so, dass Weekend
auch 80er macht Sound. Das Gleiche.
Es gibt einen Hit von Ed Sheeran, der im Augenblick auch sehr retro 80er ist. Also es ist natürlich vom Sound her auch gut gemacht. Es nimmt die Sounds, aber bringt sie halt mit neuen fetten Beats halt in die Welt heute. Mhm. Ist schon spannend. Also hast du denn noch Kontakt zu anderen Protagonisten der Neuen Deutschen Welle damals? Hubert K., weiß nicht, Fräulein Menke?
Ja, der Hubert hat,
hört man nicht viel Gutes, aber
nee. Also der Hubert ist ja 60 geworden und dann habe ich probiert, ihn zu erreichen, aber das hat nicht geklappt. Dann hat die Bild-Zeitung angerufen und wollte dann auch ihm gratulieren und die haben dann es irgendwie geschafft, ihn irgendwo in einem Hotel in der Nähe von Stuttgart aufzutreiben und dann rief er auch mich tatsächlich nochmal an, ein paar Tage später, einen Monat später, glaube ich, nach seinem Geburtstag und hat mir so seine Sicht der Welt damals dann so am Telefon erklärt.
Die war wahrscheinlich nicht so einfach zu schlucken. Ja. Er ist ja so ein bisschen, ja, sage ich mal, in anderen Sphären im Geiste.
Ja, das würde jetzt den Zeitrahmen auch sprengen. Okay. Ja. Und es war aber, er ist immer sehr amüsant, es ist auch immer sehr interessant, was er so sagt. Und ich trete gerne mit ihm auf. Es ist ein Original und wir beide auf der Bühne ergänzen uns auch und können uns so die Bälle zuspielen, weil er so ein ganz anderer Charakter ist als ich und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Ich hoffe, dass er es jetzt mal wieder überlegt und vielleicht kommt er ja nochmal auf die Bühne zurück.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Ja, ich auch.
Noch viel mehr gefreut haben wir uns darüber, dass du da warst, Markus. War ganz, ganz großartig, die ganzen Geschichten aus den 80ern, aus der großen NDW-Zeit zu hören. Vielen, vielen Dank, super.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und anyway, ja,
auch forever, auch vielen Dank von mir natürlich und ja, ganz viel Erfolg mit der neuen Musik.
Wünschen wir.
Bei vielen, vielen Auftritten.
Danke.
So und jetzt habe ich dir ja die Blu-ray hingelegt von Gib Gas, ich will Spaß. Die musst du bitte jetzt noch unterschreiben.
Ja, dann mache ich gerne. Ich lasse mal Platz für Nena, ja, kann Nena auch noch unterschreiben.
Ja, ruf sie bitte an, dann schicke ich ihr das zu.
Ja, ich weiß nur nicht, ob sie es macht, weil... ja, nein. Ich hab auch mal bei Gina Wild versucht, die alten Filme von mir unterschreiben zu lassen. Hat sie auch
jetzt
nicht mehr
müssen
gemacht.
Wir das Thema aber wirklich wechseln. Alles, was ihr uns sagen möchtet über die heutige Folge mit Markus, sehr gerne an uns.
Unter der E-Mail-Adresse oder den E-Mail-Adressen die80er@swr1.de kann man ausschreiben, die80er@swr1.de oder die 80 als Zahl. Dann erreicht man uns und wenn ihr andere NDW-Stars habt, über die wir euch was erzählen sollen oder die ihr gerne mal nochmal hören wolltet, würdet.
Anregungen immer jederzeit an uns.
Genau, Lob und Kritik.
Genau, und kleine Überraschung. Unter allen Einsendern losen wir ein Exemplar, eine Blu-ray unterschrieben von Markus von Gib Gas, ich will Spaß raus. Und schreibt uns dazu, warum ihr sie haben wollt.
Ich bin der Bernd.
Ich bin der Dave. Bis Tschüss. Dann.
Die 80er, der Musikpodcast.